Wir haben bei uns in der Gemeinde sehr viele Handwerker. Wir haben sogar Handwerksunternehmer. Und es ist leider so, dass die Handwerksbranche gerade eine kleinere Krise durchläuft. Teilweise erleben wir das auch in der Industrie. Viele junge Menschen entscheiden sich nicht mehr für einen handwerklichen Beruf, weil er nicht mehr so attraktiv ist. Viele entscheiden sich für ein Studium. Und das Zentralverband des Deutschen Handwerks hat daraufhin eine ziemlich interessante Plakataktion gestartet. Zum Beispiel lautet ein Spruch über die kurze Geschichte des Handwerks: Rad erfunden, Pyramiden gebaut, Mars erkundet, Abfluss repariert. Wahrscheinlich so auch in dieser Reihenfolge. Von Berufswegen bin ich an solchen Aktionen interessiert und folgendes Plakat fand ich ganz besonders interessant. Das hat mein Interesse geweckt. Dort steht: Am Anfang war Himmel und Erde. Den ganzen Rest haben wir gemacht, das Handwerk. Klang interessant, etwas übertrieben, aber auch ziemlich selbstbewusst. Auf alle Fälle hat es mich zum Nachdenken angeregt. Himmel und Erde, okay, die waren schon da, aber den ganzen Rest haben wir gemacht. Also da hat die Handwerkskammer mal so richtig ihre Verdienste ganz schön auf den Punkt gebracht und richtig auf den Putz geklopft. Und ich möchte die Verdienste des Handwerks auch gar nicht schmälern. Ich persönlich schätze Menschen mit diesen Fähigkeiten und ich denke, diese Menschen, sie haben wirklich goldene Hände. Und wer einem Handwerker schon mal begegnet ist, einem Guten, der merkt das auch. Mir geht es um den ersten Satz. Dieser klingt für uns Christen eigentlich doch sehr vertraut. Am Anfang waren Himmel und Erde. Passt ja irgendwie auf den ersten Blick, aber auch nur oberflächlich. Denn anstelle am Anfang war, musste eigentlich hin, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nicht die Materie, nicht die Erde, nicht einmal der Himmel war am Anfang da gewesen, sondern Gott schuf alles durch seine Allmacht. Er brachte alles in Existenz. Und diesem allmächtigen Gott möchte ich heute zusammen mit euch begegnen. Begegne Gott, er ist allmächtig. Ich habe meine Predigt heute in 5 Punkte gegliedert. Der erste Punkt ist: Gott ist so allmächtig, wie ihn die Bibel beschreibt. Seine Kraft ist unvorstellbar. Und daraus resultierend gibt es 4 Punkte. Ordne dich Gottes starken Hand unter. Schau hinter die Kulissen und sei besonnen. Und akzeptiere deine Begrenztheit, deine Begrenzungen und lobe Gottes Allmacht. Ich habe am Anfang versucht, als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, Gottes Allmacht zu definieren. Habe so ein Konzept gehabt wie grenzenlose Machtfülle, habe mir auch seinen Namen angeguckt, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Aber irgendwie habe ich am Schluss diesen Spruch gefunden: Gott ist nicht so, wie du ihn dir vorstellst. Gott ist so, wie er sich dir vorstellt, lies die Bibel. Lies die Bibel. Gott ist so allmächtig, wie ihn die Bibel beschreibt. Und die Bibel beschreibt ihn bereits auf den ersten Seiten. Gott, er macht die ganze Welt und somit stellt er sich uns schon vor. Die ganze Welt ist seine Visitenkarte. Gott, er ist so mächtig, dass durch sein Wort aus einem dunklen Chaos eine wunderbare Welt gemacht wurde oder verwandelt wurde. Er lässt das Leben aufblühen, er macht alles auf der Erde, die Pflanzen, die Tiere und natürlich macht er uns Menschen, auch ganz besonders nach seinem Ebenbild. Die Menschen sind so geschaffen, um Gottes Charakter in dieser Welt zu widerspiegeln. Sie sind seine Repräsentanten und in gewisser Weise gibt er ihnen sogar einen Teil seiner Allmacht ab. Sie sollen die Welt bewahren. Sie sollen die Welt, das Potenzial dieser Welt nutzen und sie sollen noch mehr Leben aufblühen lassen. Und er gibt ihnen einen Garten, aus dem aus sie beginnen, diese neue Welt zu bauen. Und er schärft den Menschen ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Eine Bedingung und das war's schon. Aber auch eine Konsequenz, die er mit den Worten sobald einleitet. Gott erschafft in seiner Allmacht keine Roboter. Gott erschafft in seiner Allmacht keine künstliche Intelligenz. Nein, er überträgt uns Menschen richtige, echte Gestaltungsmacht, weil er die Quelle ist. Der Mensch hat die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen. Und er hat dabei die Wahl, wie er diese Welt aufbauen will. Aber Gott in seiner Allmacht hat definiert, was gut und was böse und was schlecht ist. Und wir wissen, was dann kam. Die Schlange, das ist Satan. Er wird nicht weiter vorgestellt, nur dass diese Schlange auch ein Geschöpf Gottes ist, dass Gott es auch gemacht hat. Und die Schlange will, dass der Mensch sich ganz von Gott abwendet. Und das macht die Schlange durch List. Sie erzählt eine ganz andere Geschichte, lügt über den Baum und die Wahl des Menschen. Sie widerspricht Gott ganz offen, stellt ihn wie ein Lügner dar, als Gott es uns nicht gönnen möchte, als ob er missgünstig wäre. Und sie sagt, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das ist eine glatte Lüge. Aber statt Gott zu vertrauen, erklären sie ihre Unabhängigkeit und wollen selbst das Ruder in die Hand nehmen und zwischen Gut und Böse für sich entscheiden. Und in diesem Augenblick nimmt die Geschichte der Menschen ihren Lauf. Erst zerbricht die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Adam und Eva, denn sie können sich nicht mehr gegenseitig vertrauen. Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Nein, es war die Schlange, und sie beschuldigen sich gegenseitig. Als zweites zerbricht diese persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Dieser allmächtige Gott, er begegnet den Menschen Tag für Tag, von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt läuft der Mensch weg und versteckt sich. Und in der Konsequenz vertreibt ihn Gott aus dem Garten und er schickt ihn fort. Und jetzt darf Adam den Ackerboden selbst bebauen, aus dem Gott ihn gemacht hat. Und drittens erzählt Gott die ganze Menschheitsgeschichte bereits auf den ersten Seiten der Bibel schon bis zu Ende. Und das ist ein Aspekt, der mich an seiner Allmacht total fasziniert. Gott erzählt die Geschichte schon zu Ende. Wir lesen dort, er sagt zu Schlange, das ist deine Strafe, verflucht sollst du sein. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das heißt, Gott sagt Satan, dass er jetzt trotz des scheinbaren Triumphes bereits besiegt werden wird. Und Gott verspricht, dass eines Tages ein Same, also ein Nachkomme Evas, Jesus Christus, auftreten wird und Satan, dieser Schlange, tödlich den Kopf zertreten wird. Gott hat die Gefahr erkannt, er hat die Gefahr gebannt. Aber dieser Sieg, er kostet etwas. Denn die Schlange, sie wird diesem Nachkommen in die Ferse beißen. Klingt etwas rätselhaft, aber es zeigt schon in diesen ersten Seiten der Bibel auf, dass Jesus verwundet wird, aber dass er trotzdem Sieger sein wird. Was machen wir Menschen, wenn uns Macht verliehen wird? Die Bibel beschreibt auf den nächsten Seiten einfach die Auswirkungen dessen, wenn der Mensch selbst Macht übernimmt. Es fängt schon bei den zwei Brüdern an, Kain und Abel. Kain ist so eifersüchtig auf seinen Bruder, dass er ihn ermordet. Und weiter berichtet die Bibel dann von Lamech. Er ist der erste Mann, der sich gleich zwei Frauen nimmt. Vielleicht sammelt er sie wie Trophäen, aber vor allem ist er gewalttätig. Er sagt, ich töte einen Mann, wenn er mich verwundet und einen Jungen, wenn er mich leicht verletzt. Die Menschen füllen die Welt Gottes mit Gewalt und moralischem Verfall. Und das entgeht Gott nicht. Er sieht doch auch alles. Und in 1. Mose 6, Vers 5 steht, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, Gott sieht ins Herz, und böses Tun, und Gott sieht überall hin. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Gottes Reaktion ist Entsetzen und Trauer, weil die Menschen seine gute Welt ruinieren und sich gegenseitig beginnen zu zerstören. Aus Gottes Leidenschaft heraus, eine gute Welt zu beschützen, reinigt sie Gott mit einer großen Wasserflut vor ihrer Bosheit. Und wahrscheinlich wäre es das mit der Menschheit gewesen, mit einer Ausnahme. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah war ein rechtschaffener Mensch, sagt uns das Wort Gottes. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Und da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff, die Arche. Gott, er zeigt auch in seiner Allmacht, dass er die Kraft besitzt, eine Flut zu schicken und die ganze Welt praktisch unter Wasser zu setzen. Und das ist so einschneidend, dass dieses Ereignis auch heute noch in vielen Kulturen auf irgendeine Art und Weise überliefert ist. Gott, er kann mit seinen Menschen, ja mit seiner Schöpfung auch nicht nur zimperlich umgehen. Aber die Bibel beschreibt uns auch, wie geduldig Gott ist. 1. Petrus 3, Vers 20. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Und das waren 120, manche sagen, das waren 100 Jahre. Und er sagt dann weiter zu Noah, nach dieser langen Zeit, lesen wir auch in der Bibel, denn noch 7 Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und Nächte und so weiter, das kennen wir. Und ich frage mich, warum auf diese Zeitspanne nochmal 7 Tage drauflegen? Ich habe vor kurzem mit meinem Vater zusammen einer älteren Frau geholfen, ein Bett und einen Schrank auf den Sperrmüll zu bringen. Und wisst ihr, statt diese sperrige Möbel einfach rauszutragen und so weiter, haben wir es ganz einfach gemacht. Wir haben alles zusammengeschlagen und waren in einer Stunde fertig und haben es dann rausgetragen. Dinge platt machen geht viel schneller, als sie zu bauen. Aber wie ist das bei unserem mächtigen Gott? Wisst ihr, unser Gott ist langsam zum Zorn. Auf die 120, auf die 100 Jahre legt er nochmal 7 Tage drauf. Er ließ sich so viel mehr Zeit, die Erde zu zerstören, als die 7, eigentlich waren es ja wirklich nur 6 Tage, die er verwendet hat, um die Welt zu erschaffen. Gott, er schränkt sich sogar in seiner Allmacht ein, weil er mit uns Verträge schließt. Ist uns bewusst, dass du und ich einen Vertrag mit Gott haben? 1. Mose 9 lesen wir in Vers 11: Und ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation, auch uns heute, und jedem Lebewesen bei euch. Aber auch mit dieser irren Sache, die passiert ist, mit diesem, dass Gott die Welt zerstört, geht trotzdem diese Abwärtsspirale weiter. Wir Menschen, wir lernen nicht daraus. Und das alles mündet in der Gründung der Stadt Babel. Das Volk der damaligen Welt versammelt sich und sie feiern eine neue technologische Errungenschaft. Die technologische Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. Des 21. Jahrhunderts vor Christus. Ein Ziegelstein. Das war die technologische Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht denken wir, meine Güte, was ist denn das? Müssen vielleicht schmunzeln. Aber die Menschen können mit diesem Ziegelstein Städte und Türme schneller bauen als jemals zuvor. Und sie beginnen, einen neuartigen Turm zu bauen. Und wenn wir uns die Pyramiden vorstellen, das könnte auch in unserer Zeit heute wirklich beeindruckend gewesen sein. Aber mit welchem Ziel? Ihr Ziel ist es, sich einen Namen zu machen und ihre Macht zu präsentieren. Es ist ein Bild dieser menschlichen Auflehnung, dieser Rebellion, das, was wir im Kleinen im Garten eben gesehen haben, nochmal auf groß aufgespannt, auf Großformat aufgespannt. Aber das geht schief und Gott, er demütigt sie in ihrem Stolz und er zerstreut sie über die ganze Welt. Wir schmunzeln über die Menschen damals, aber wie ist das heute? Quantenmaschine, check. Nanotechnologie, check. Entschlüsselung des Genoms haben wir auch schon erledigt. Ja, wir verkündigen sogar lautstark, dass wir das Klima retten werden, das wir wahrscheinlich selbst verschlechtert haben. Wie ist das, wenn wir als Menschen bekannt geben und dabei nur uns Menschen würdigen? Wir werden das Virus besiegen. Kann es sein, dass Gott sich wünscht, dass wir wieder anfangen, bei ihm um Hilfe, vielleicht auch um Gnade zu bitten? Und dass wir unsere Probleme auch in dieser Corona-Pandemie gar nicht alleine bewältigen sollen, sondern uns vor Gott demütigen sollen? Viele Menschen glauben ja, Mensch, die Bibel ist so ein altes Buch, die haben wir ja schon längst überwunden. Was soll die Bibel uns heute noch Neues sagen? Aber unser allmächtiger Gott, er zeigt sich in der Geschichte dieser Welt und wie er dieser Welt mit seiner Allmacht ausgebildet hat. Und mittendrin in 1. Mose 10, 25, eine kleine, fast unbedeutende Aussage in einem, wir würden vielleicht sagen, etwas langweiligen Geschlechtsregister. Und da steht drin, Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Und dann steht da ganz unmissverständlich, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Ein kleiner Hinweis, aber für einen so großartigen Wissenschaftler wie Alfred Wegener war das beim Lesen der Bibel die Initialzündung für seine geniale Idee in der Erforschung der Kontinentalverschiebungen. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Familie in Moskau. Eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Parks. Aber ein Park war besonders interessant. Ich versuche es mal auf Russisch auszusprechen. Vistavka Dostizhenia Narodnova Khozaistva. Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft. Was dort ausgestellt war, ist tatsächlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber für jemanden, der Technik liebt, so wie ich, war das total faszinierend. Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Raumfahrzeuge. Echt super interessant und richtig beeindruckend. Und vor kurzem schaue ich und meine Frau einen Film über Tschernobyl an. Und es ist schrecklich, was da passiert ist. Und wir kennen das vielleicht noch hier aus unserer Gemeinde. Wir haben ja vor vielen Jahren mal Kinder aufgenommen, die an diesen Spätfolgen des Reaktorunglücks leiden. Leider war in der Sowjetunion kein Platz für Gott. Eine Weltsupermacht, die nicht nur das All bereist hat, sondern die Atome spalten konnte, hat per Staatsdoktrin definiert, den Glauben an Gott abzulehnen. Und die Regierung nutzte diese Errungenschaften im Bereich der Wissenschaft und der Technik, um Gottes Existenz zu bestreiten. Aus dem Zentralkomitee hieß es, Gagarin ist durch das All geflogen und Gott hat er nirgendwo gesehen. Und dann kommt der 26. April 1986 und zeigt auf, dass auch eine Supermacht diese Kraft, die Gott geschaffen hat, noch lange nicht beherrschen kann. Gott, er kann Kernenergie aber nicht nur beherrschen, er hat diese Energie selbst gemacht. Wisst ihr, die Bibel steht nicht der Wissenschaft im Wege. Aber vielleicht steht manchmal unsere abgeleitete Arroganz aus der Wissenschaft, der Erkenntnis von Gottes Allmacht im Wege. Auch Technologie, so fortschrittlich und gut, wie sie auch sein mag, kann dazu führen, dass wir Menschen unsere Macht überschätzen, aber leider Gottes Macht unterschätzen oder sogar von seiner Macht vergessen. Gott ist so allmächtig, wie ihn die Bibel beschreibt. Und auf vielen Seiten der Bibel, wenn wir das einfach durchlesen, merken wir, wie er mit seiner Allmacht regiert. Wir merken, dass ein Pharao auftritt, der für sich Gut und Böse definiert, der einfach anfängt, Kinder im Nil zu ertränken. Und wir sehen, wie Gott reagiert, wie er sein Volk errettet, wie er das Meer teilt und vieles mehr. Doch was macht dieses Wissen über die Allmacht Gottes ganz persönlich mit dir und mit mir? Ich möchte auf meinen zweiten Punkt eingehen und der heißt, ordne dich Gottes starken Hand unter. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem 1. Petrusbrief lesen und da schreibt Petrus uns, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Die starke Hand Gottes steht hier für seine Allmacht. Wenn wir so ein bisschen an den Anfang denken, an die Handwerker, dann merken wir, wie wichtig unsere Hände für uns Menschen sind. Wir erschaffen mit unseren Händen was. Wir tun mit unseren Händen was. Wir formen mit unseren Händen. Aber wir heilen auch. Wir trösten auch. Wir streichen einem Kind über den Kopf mit unseren Händen. Ja, wir reichen uns selbst die Hand und wir merken, wie uns das aktuell fehlt in dieser Pandemie, diese Körpernähe. Und so wie wir mit unseren Händen unendlich viel tun können, so wirkt Gott in dieser Welt. Er handelt, er tut und er greift aktiv rein. Und er ist sehr persönlich. Mit seiner Hand tröstet er auch. Er nimmt uns in den Arm. Und das nicht nur theoretisch, sondern ganz real. Die Bibel ist voll davon. Wir finden zum Beispiel ein Bild in Jeremia 18. Und da wird er beschrieben und mit einem Töpfer verglichen. Und wir sind wie Ton in seinen Händen. Und wir kennen dieses Lied. Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimmt auch er mich in seine Hand. Und er gestaltet und formt mich, rundet Kanten, glättet Ecken, drückt sein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Gott, er kann mit uns machen, was ihm gefällt. Und er zieht und er drückt und er korrigiert. Und wisst ihr, wenn der Ton nicht passt, dann faltet er uns auch manchmal regelrecht zusammen. Er macht einfach einen Klumpen und formt ihn neu. Sind wir bereit, dass Gott das Bild, das er von uns hat, sich in uns hineindrücken zu lassen? Wir werden aufgefordert, beugt euch oder demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Das ist eine innere Einstellung zu Gott, in der man einfach anerkennt und akzeptiert, dass Gottes Macht viel unerreichbarer, viel höher ist, als wir uns das vorstellen können. Und ich möchte mit euch auf den nächsten Punkt hingehen, und zwar lasst uns gemeinsam hinter die Kulissen schauen und besonnen sein. Petrus, er schreibt weiter, ab Vers 7, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr ihm unbeirrt am Glauben festhaltet? Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Das lateinische Wort für Demut heißt Humilitas. Wir erkennen es vielleicht noch aus dem Englischen, Humility, und das kommt von Humus. Humus, das ist das, was ich diesen Sommer bei mir im Garten verteilt habe. Das ist feine Erde, das ist Erdboden. Das ist das Material, aus dem Gott uns tatsächlich gemacht hat. Also eine ziemlich realistische Selbsteinschätzung des Menschen im Vergleich mit der Größe Gottes. Und das ist etwas, was wir auch aus der Allmacht Gottes für uns ableiten können. Es wäre ein riesiges Unglück, wenn wir in einer Scheinrealität leben würden. Ein Leben mit Gott ist nämlich genau das Gegenteil. Es ist die absolute Hinwendung zur Realität, so wie die Welt ist, so wie die Welt Gott sie erschaffen hat und wie Gott sie sieht. Und wenn wir uns mit der Allmacht Gottes vergleichen, müssen wir feststellen, dass wir Menschen mit so vielen Begrenzungen leben müssen. Unsere menschlichen Begrenzungen, sie kommt dadurch zutage, dass in unsere Welt eingegriffen wird. Dass wir Eingriffe in unserem Leben aushalten müssen. Das kann Trauer sein, es kann Verlust sein, das können andere tiefe Einschnitte sein. Hiob ist ein Buch, das mich total fasziniert, weil es hinter die Kulissen blickt. So wie im Garten Eden ist es ein Buch über den Kampf zwischen Gott und Satan. Aber vor allem ist es eins, es ist eine Geschichte, die uns alle betrifft. Ich habe hier ein Bild, wie Hiob leidet, es ist schrecklich. Hiob verliert an einem einzigen Tag alles. Seine Familie, seinen Wohlstand, und auch seine Gesundheit. Und das ist so krass. Die meisten von uns erfahren das nicht an einem Tag. Aber wisst ihr was? Wir erfahren alle dasselbe, aber in Zeitlupe, in Slow Motion, auf das ganze Leben verteilt. Wir verlieren unsere Jugendlichkeit, unsere Frische. Wir verlieren vielleicht auch unsere Kinder. Das ist nicht durch Tod, aber vielleicht einfach durch ihre Unabhängigkeit. Wir verlieren an Einfluss. Und wenn wir alt werden, verlieren wir an Kraft. Vielleicht erleben wir auch katastrophale und richtig schmerzhafte Dinge. Jemand stirbt, eine Beziehung zerbricht, eine tödliche Krankheit kommt in unser Leben. Vielleicht zerbrechen auch wichtige und gute Freundschaften. Und Petrus ergibt diesen Stürmen Folgendes mit. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Besonnen sein heißt, überlegt sein, nicht vorschnell handeln und auch in schwierigen Situationen klar sein und klar denken und die Dinge auch klar sehen. Mir gefällt, dass das Buch Hiob einfach aufzeigt, was in der geistlichen Welt passiert. Das ist für uns oftmals nicht ersichtlich. Gott begegnet dort Satan und er fragt ihn, woher kommst du? Und Satan sagt, ich habe die Erde durchstreift. Das ist genau der Bezug, den Petrus hier macht. Der Streufel, er streift umher. Und Gott sagt, dann ist dir sicher mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und Satan sagt, überrascht dich das? Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich. Klar achtet er dich, weil du ihn segnest. Nimm ihm das doch mal weg. Nimm ihm das doch mal weg. Und später fordert Satan sogar, er selbst ist noch mit heiler Haut davongekommen. Nimm ihm auch seine Gesundheit. Satan fordert Gott heraus. Und Hiob leidet unendlich. Mir hat das fast das Herz zerrissen, als ich lese, wie seine Freunde ihn sahen und ihn kaum erkannten. Sie haben ihn kaum erkannt in seinen Geschwüren. Und das hat sie zu Tränen gerührt. Und wir erkennen diese Geschichte über Hiob. Und wir kennen diese Geschichte. Und wir wissen, wie Hiob alles verliert. Aber wir wissen auch, wie er alles zurückbekommt und noch viel mehr. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott trotzdem allmächtig ist. Und trotzdem auch Menschen leiden. Nicht, weil sie etwas falsch gemacht haben, sondern gerade, weil sie sogar ein gerechtes Leben führen. Und dieser Umstand bringt eine uralte Frage hervor. Wenn Gott so allmächtig ist und er sogar ein liebender Gott ist, warum macht er denn nichts? Wie können wir erklären, dass so schlimme Dinge einem so guten Menschen widerfahren? Und ich denke, wir müssen erkennen, dass wir diese Frage nicht im Ansatz beantworten können, wenn wir nicht alle Beteiligte nennen. Wenn nur Gott und der Mensch dran beteiligt wären, ist einer von beiden schuld. Und genau das denken auch die drei Freunde von Hiob. Aber wir bekommen in diesem Buch einen Einblick hinter die Kulissen. Ja, und wir bekommen einen Einblick, dass da mehr beteiligt sind. Es gibt hier einen mächtigen Gegenspieler, den Herrn dieser Welt. Und das ist Satan. Und ich bin ganz froh, dass wir Christen das Ende der Weltgeschichte nicht mit Spannung erwarten müssen. Wir wissen schon, wie das ausgeht. Gott hat es uns auf den ersten Seiten der Bibel offenbart. Wir wissen schon, wer gewinnt. Es ist Jesus Christus. Er besiegt Tod und Teufel. Und das Haus hoch. Wir haben keinen Grund, in einer Zitterpartie zu leben. Gott, er wird das ultimative gute Ende einleiten. Und er wartet mit dem Gericht, weil er einfach langsam zum Zorn ist. Er wartet mit dem Gericht über die ganze Menschheit, weil er Gnadenzeit schenkt. Aber eines ist klar, Gott wird Sünde und Satan nicht für immer tolerieren. Zurück zu Hiob. Die Bibel lehrt uns, dass alles auf dieser Welt seine Zeit hat. Weinen und Lachen. Selbst Jesus weint um seinen Freund Lazarus. Er weint über sein Volk in Jerusalem und Hiob weint auch. Er wendet sich in diesem Schmerzen, in den ganzen Schmerzen, die er hat, in den Verlusten, die er hat, er wendet sich Gott zu, weil er sich Gott anvertraut und ihm auch traut. Hiob, er geht auf die Knie vor seinem allmächtigen Gott und er schreit seinen Schmerz heraus. Er hält nichts zurück. Hiob 6, Vers 4 sagt er, der Allmächtige hat mich mit seinen Pfeilen durchbohrt. Tief dringt ihr Gift in mich ein. Gott hat mich mit seinem Schrecken eingekesselt. Hiob, er schreit, er klagt, er spricht Gebete, er sagt, wie er sich fühlt und das 35 Kapitel lang. Weinen, klagen, ja sogar zweifeln. Und wisst ihr, wenn wir in Gottes Wort reingucken, ist es genauso. Klagelieder. Zwei Drittel der Psalme, das ist kein Zufall, sind Klagen. Ich kann nicht sagen, wie viel 35 Kapitel übersetzt in Jahre sind. Aber wir können erkennen, dass es eine Menge Demut braucht, um einfach diese Zeit zu überstehen. Aber Hiob wartet sogar, als die, die ihm am nächsten standen, schon längst aufgegeben haben. Na, immer noch fromm? Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Das sagt nicht der ärgste Feind von Hiob. Das sagt seine eigene Frau. Aber wir lesen in Jakobus 5, Vers 11, Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. Zu ihnen sehen wir auf. Und dann schreibt Jakobus, denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Er ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Wäre das auch unsere Schlussfolgerung? Mein nächster Punkt ist, akzeptiere deine Begrenztheit. Was wir von Hiob lernen können, ist, dass er ein großartiger Mensch ist. Er ist ein toller Familienvater. Er ist übrigens ein toller Ältester. Ein Mann mit Freunden, ein Rechenschaffender, ein offener, ein ehrlicher Mann. Aber er ist nicht Gott. Auch er musste seine Begrenzungen annehmen und sich vor Gott demütigen. Ich weiß nicht, wie erfährst du vielleicht heute deine Begrenztheit? Macht vielleicht dein Körper nicht mehr mit und du merkst, okay, das ging auch mal anders? Oder vielleicht bist du sogar ernsthaft erkrankt? Vielleicht erkennen wir, wie zeitlich begrenzt unser Leben ist und wir müssen Dinge aufgeben, weil wir sie nicht mehr in dieses Leben hineinpacken können. Es passt nicht alles rein. Merkst du vielleicht, dass du mit deinen geistigen Fähigkeiten an Grenzen stößt? Und ich meine damit nicht Menschen, die vielleicht einfach zu faul zum Lernen sind in der Schule, sondern vielleicht merkst du, dass du auf dem Niveau nicht mehr mitkommst, dass du beginnst vielleicht Dinge zu vergessen. Vielleicht merkst du, du musst von deinen Vorstellungen, was deine Arbeit, was deinen Wohlstand angeht, vielleicht zurückschrauben. Du hast eine Bewerbung weggeschickt oder hattest sogar ein Vorstellungsgespräch, auf das du viel setzt und du bekommst eine Absage. Du hast Erwartungen an dich und deine Beziehungen, aber es wird einfach nicht perfekt, es wird nicht erfüllend. Und wir merken, wir erwarten vielleicht von unserem Gegenüber einfach etwas, das er uns nicht geben kann. Vielleicht erkennen wir, wie begrenzt unser Verständnis von Gott ist. Vielleicht auch unser Glaube, dass wir sagen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Demut hilft gegen Arroganz. Demut hilft gegen Geltungsdrang, aber es hilft auch gegen kindliches Verhalten. Nicht wir sind das Zentrum des Universums, sondern Gott ist es. Und wir müssen diese oft schmerzhafte Lektion für uns lernen. Und wir müssen bewusst von unserem Thron herabsteigen und Gott anerkennen. Und das ist auch ein Teil der geistlichen Reife, die die Bibel uns nahelegt. Es ist eine Aufgabe für jeden, das für sich zu erkennen. Aber manchmal ist es auch eine Aufgabe für uns hier in der Gemeinde, für Eltern, für Seelsorgern, für gute Freunde, dass wir anderen helfen, diese Begrenzungen zu akzeptieren. Paulus zum Beispiel, er misst die Liebe Gottes und die Kraft Gottes darin, dass Gott ihm in den schweren Zeiten des Lebens beisteht, ohne diese Zeiten ihm wegzunehmen. Wir lesen das in 2. Korinther 12, Vers 10, da sagt er, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Unser Glaube hängt nicht davon ab, dass Gott etwas Konkretes für uns tun soll, sondern unser Glaube sieht die Möglichkeit, sieht die Allmacht, dass er alles tun kann. Jesus zum Beispiel sagt zu den zwei Blinden in Matthäus 9, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Daraufhin berührte er ihre Augen und sagt, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Schaut mal, die Voraussetzung war nicht, dass Jesus es tun wird, sondern dass er es kann. Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Wichtig ist, dass wenn wir etwas Gott abgeben, unsere Sorgen, unsere Anliegen, mit unseren Anliegen einfach zu ihm kommen, dann macht es keinen Sinn, sich nur noch auf unser Anliegen zu konzentrieren, sondern sich auf die Beziehung, auf das Verhältnis zu Gott zu konzentrieren. Das Vertrauen in die guten Entscheidungen Gottes ist doch viel wichtiger als unser Anliegen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zu Gott und wir legen ihm unser Anliegen hin. Und wisst ihr, wir machen unser Anliegen zu Gott, zu einem Götzen. Bei Hiob ist das nicht so. Gott spricht in einem Sturm zu Hiob und Hiob antwortet. Das sind seine letzten Worte und die möchte ich vorlesen. Da antwortete Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit einzweifelst mit Worten ohne Verstand? Und Hiob sagt, ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Und weiter sagt Hiob, du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und Hiob sagt, Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen Augen gesehen, mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Hiob begegnet Gott in seiner Allmacht. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Wenn wir unsere Verluste und unsere Begrenzungen aus Gottes mächtiger Hand annehmen, dann kann unser Leben reich werden. Die größte Frucht, das beste Ergebnis unseres Lebens ist doch die Beziehung zu Gott selbst. Und das ist doch kein Gib mir und gib mir noch mehr. Es ist eine vertraute Nähe. Es ist eine Gemeinschaft mit Gott selbst. So wie es bei Hiob und Gott ist. Es ist ein reifer Glaube. Es ist ein tiefer Glaube. Und das soll uns dazu führen, dass wir Gottes Allmacht loben und ihn dafür loben. In 1. Petrus 5 schließt Petrus diesen Abschnitt, den wir auszugsweise gelesen haben, mit den Worten ab. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Und am Ende der Bibel lesen wir in Offenbarung 4, Vers 8, jedes dieser lebendigen Wesen hat 6 Flügel, vermutlich sind das Seraphim, die innen und außen voller Augen waren. Und dann steht was total Spannendes. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Es ist verblüffend, dass die Engel, die schon von Anfang an bei Gott waren, immer noch und immer wieder seine Allmacht bewundern. Sie beten Gott an, nicht weil sie dazu gezwungen worden sind. Sie beten einfach weiter Gott an. Das ist eine natürliche Entwicklung, die daraus resultiert, dass man in der Gegenwart Gottes ist und in der Gegenwart Gottes lebt. Wisst ihr, wir haben oftmals dieses Konzept von einem Herrscher da oben im Kopf. Der hat alle Macht und er verlangt von uns, dass wir sich vor ihm beugen. Aber schlagen wir das aus dem Kopf. Es könnte nicht mehr falsch sein. Es gibt nichts, was weiter von der Wahrheit entfernt ist. Wenn man Gott erkennt, dann beginnt man, ihn zu verherrlichen, ihn zu anbeten. Man beschreibt seine Eigenschaften, so wie er ist. Man fängt an, Gott zu verehren. Man erkennt, was Erstaunliches er geschaffen hat und immer noch tut, dass er wunderbar ist, dass er glorreich ist und dass er allmächtig ist. Wir sehen es heute an der vierten Kerze, wir feiern den vierten Advent. Advent erinnert uns daran, dass Jesus auf diese Welt kam. Gott, er hat seinen eigenen Sohn für uns Menschen auf die Erde geschickt. Und Jesus musste Knechtsgestalt annehmen. Er wurde Mensch. Aus Liebe zu uns musste er alles durchleiden. Und im übertragenen Sinne wird er in die Ferse gebissen von Satan. Und er bezahlt am Kreuz für unsere Sünden und unsere Schuld. Aber Advent erinnert uns nicht nur an Weihnachten, an das erste Kommen Jesu. Advent ist auch das, es erinnert uns an das zweite Kommen Jesu, was wir erwarten sollen. Ich schließe mit den Worten der Engel. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, und er ist und der noch kommen wird. Amen.